Liebe Gemeinde, Erntedankfest in der Großstadt, das ist immer so ein bisschen theoretischer als auf dem Dorf. Da gibt es Erntedankkronen und jede Menge frisch Geerntetes von den Bauern aus der Gemeinde. Ja, bei uns gibt es das natürlich auch, das ist wunderbar und wir ernten auch und ich bin sicher, dass hier nicht alles nur aus dem Supermarkt ist, aber klar, wir wissen, wo wir einkaufen können. Unser Lebensunterhalt kommt woanders her. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Landwirt, der vollzeitig landwirtschaftlich tätig ist in der Gemeinde und auch schon lange nicht. Ich will das gar nicht beklagen. Wir sind halt eine Großstadtgemeinde. Wir leben auch nicht mehr von Tag zu Tag, so wie die Menschen das zu biblischen Zeiten getan haben, sondern wir leben von Monat zu Monat. Und immer am Monatsende kommt hoffentlich das Geld für den nächsten Monat auf unser Konto. Das gibt uns eine Sicherheit, an die wir uns gewöhnt haben. Planungssicherheit, sagt man auch so schön. Und wenn wir vielleicht noch dazu ein Erbe zu erwarten haben, weil wir Kinder wohlhabender Eltern sind, dann können wir manchmal sogar Dinge planen, die wir durch eigene Arbeit alleine nicht schaffen würden. Manch einer rechnet sein Erbe sogar schon mit ein, wenn er einen Immobilienkauf plant. Erbangelegenheiten können manchmal knifflig sein. Wie viele Beziehungen zwischen Geschwistern mögen wohl schon zerbrochen sein über Erbangelegenheiten? Auch in meiner Familie ist das ein leidvolles Thema. Und ich habe viele andere Geschichten dazu gehört. Anscheinend geht uns das Erben besonders nahe. Unser Sinn für Gerechtigkeit ist an dieser Stelle besonders geschärft. Nicht, dass da jemand mehr bekommt, als ihm zusteht. Und wer das beurteilen kann, das bin ja nun eindeutig ich. Nicht wahr? So denken wir doch. Das Thema Erben ist eigentlich nicht so ein klassisches Erntedankthema. Denn beim Erben ernten wir etwas, das wir gar nicht selber gesät haben. Aber es ist doch ein Thema, denn beim Erbstreit offenbart sich viel von der Haltung, die wir haben, ganz grundsätzlich gegenüber Geld und Besitz und zu dem, was im Leben eigentlich zählt. Und genau das bringt Jesus ans Licht, als ihn einmal jemand während eines Auftritts vor tausenden Menschen, wie es da heißt, um einen Gefallen bittet. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Es sagte aber einer aus der Menge zu ihm: Meister, sag meinem Bruder, er solle das Erbe mit mir teilen. Er sagte zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Seht euch vor und hütet euch vor jeder Art Habgier. Denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Besitz zu. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Da dachte er bei sich: Was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Und er sagte: Das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können: Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sagte zu ihm: Du Tor, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es gehören? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Der Mann aus der Menge sieht sich als Opfer seines Bruders. Der wollte sein Erbe nicht mit ihm teilen. Ja, das gibt's. Oder vielleicht konnte er es auch nicht. Wahrscheinlich war der Bruder der Erstgeborene. Dem fiel damals der Großteil des Erbes zu, der elterliche Hof und auch das Vieh. Die Parzellen waren klein. Wenn man das immer weiter geteilt hat, dann konnte da keiner mehr von leben. So hat das der Erstgeborene bekommen. Für Auszahlungen gab es in der Zeit Jesu wahrscheinlich nicht allzu viel Spielraum. Die Römer pressten das besetzte Land gnadenlos aus. Für die Nachgeborenen blieb dann wenig oder gar nichts mehr übrig. Das fühlte sich sicher falsch an und ungerecht. Aber wer weiß, vielleicht hätte der Bruder auch durchaus eine Kuh abgeben können oder ein paar Schafe und war einfach so ein Stoffel, der das alles für sich behalten wollte. Wir wissen darüber nichts und Jesus will davon auch nichts wissen. Der erteilt dem Mann einfach eine deutliche Abfuhr, ziemlich barsch. Aber er hat wohl was gespürt bei diesem Mann, so wie er bei dem reichen Jüngling was gespürt hat. Den hat er dann liebgewonnen, heißt es, und ihm etwas gesagt, was genau zu ihm passt. Und davon können wir ausgehen, dass er hier auch was sagt, was passt. Bei dem hier geht seine Alarmglocke an, nämlich die Habgier-Alarmglocke. Und ganz unverblümt sagt er das dann der ganzen Menge, was er eben hier im Zweiergespräch mit dem Mann erfahren hat. Er spricht von Menschen, die im Überfluss ihren Lebenssinn suchen. Davor soll man sich bitte hüten, im Überfluss den Lebenssinn zu suchen. Wahrscheinlich war das wohl doch nicht so ein ganz Armer, der da zu ihm gekommen ist. Denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Besitz zu, heißt es da so ein bisschen kompliziert. Woraus wächst denn eigentlich uns unser Leben zu? Oder anders gefragt, was brauchen wir, damit sich unser Leben lebendig anfühlt? Geht das nur im Urlaub, der halt sein Geld kostet? Oder am Wochenende, wenn wir uns vergnügen können, so wie unser Geldbeutel das eben erlaubt? Oder sparen wir uns vielleicht unser Leben für später auf, wenn wir den richtigen Partner gefunden haben oder auf der Karriereleiter ein bisschen weiter hochgestiegen sind? Oder gar für den Ruhestand? Wenn das Haus abbezahlt ist und die Kinder auf eigenen Füßen stehen, wann ereignet sich denn das Leben, das diese Bezeichnung verdient? Und was zeichnet es aus? Jesus sagt, wenn wir meinen, aus dem Besitz, den wir so generieren können, Lebensqualität zu schaffen, dann sind wir auf dem Holzweg. Also, das wird nichts. Wirklicher Reichtum in Gott kommt anders zustande. Und um das zu verdeutlichen, erzählt Jesus das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Den hat Rembrandt meisterhaft gemalt. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob man es bei diesem Licht hier so gut erkennen kann. Das müsst ihr im Internet nochmal anschauen. Rembrandt war ja ein Meister von Licht und Dunkel. Ja, und der sitzt da vor einem Stapel Bücher und Dokumente mit gerunzelter Stirn und schaut sich eine Münze an. Man kann das kaum erkennen. Er ist ein erfolgreicher Mann, ein ertragreiches Jahr liegt hinter ihm. Und die Ernte war so gut, dass seine Speicherkapazitäten vollkommen erschöpft sind. Schönes Problem. Und er macht sich Gedanken, ja, was mache ich jetzt? Na, dann reiße ich das Ding ab und baue was Neues. Und Jesus lässt uns seine Gedanken mithören, indem er es als Selbstgespräch gestaltet, erzählt. Und in diesem Selbstgespräch ist der Kornbauer ganz und gar bei sich. Da ist keine Spur von Dankbarkeit für die reiche Ernte gegenüber Gott oder seinen Mitarbeitern, die das ja alles eingebracht haben und davon hat es viele gebraucht. Oder keine Spur davon, dass er vielleicht etwas abgeben könnte davon, an wen auch immer. Ihn interessiert nur, wie er seinen Gewinn so absichern kann, dass er lange Zeit davon gut hat, er selbst, persönlich, auf Jahre hinaus. Ist das wirklich ein Problem? Leben wir nicht alle mehr oder weniger ganz genau so? Wer weiß, wie lange wir fit sind im Alter? Ein Platz im Pflegeheim ist ziemlich teuer. Da sind 100.000 Euro schnell weg. Also bitte sehr, man muss sich irgendwas ansparen. Wohl dem, der etwas auf der hohen Kante hat, geht gar nicht anders heute. Aber solche Überlegungen sind natürlich dem reichen Kornbauern ziemlich fremd. Er ist in seiner Zeit zu Hause. Klar, der ist nur eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Gleichnis, den gibt es vielleicht gar nicht wirklich. Aber die Hörer, die ihn hören, kennen natürlich solche diese Lebensumstände, in denen er lebt. Da gibt es natürlich kein Pflegeheim. Die Familie kümmert sich um die älter werdenden. Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Alle leben gemeinsam auf einem Hof. Die Lebenserwartung war zwar nicht hoch, aber man musste, wenn man ein paar Kinder hatte, und das hatte man in der Regel, sich keine Sorgen darum machen, dass man irgendwo nicht mehr sein kann oder dass man obdachlos ist. Man hat sich schon gekümmert um die meisten Alten damals. Aber bei der Landbevölkerung war eigentlich bittere Armut der Normalzustand. Dieser reiche Kornbauer ist eine große Ausnahme. Der wird sich umso weniger Sorgen zu machen haben, wo er im Alter bleibt. Bittere Armut war um ihn herum. Aber dieser Kornbauer lässt in seinem Selbstgespräch nichts davon durchblicken, dass er sein Haus oder sein Dorf vielleicht an seinem Glück beteiligen will. Er redet auch nicht wie ein Josef im Alten Testament, der aus lauter Vorsorge für 7 schlechte Jahre viele Kornspeicher anlegen kann, damit das Volk nicht hungert. Nein, ihm geht es um sich und um sein persönliches Wohlergehen. Ruh dich aus, Seele, iss, trink, sei fröhlich. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Das ist eigentlich ein Lebensmotto, das ganz gut auch in unsere Zeit passt. Wir nennen das vielleicht ein bisschen anders. Achte auf deine Work-Life-Balance, gönn dir was Gutes, genieß dein Leben. So leben wir alle heute in der westlichen Welt. Und die restliche Welt schaut neidisch auf uns und will auch gerne so leben können. Wenn Jesus diese Haltung kritisiert, dann müssen wir uns eigentlich alle mitgemeint fühlen. Das ist nichts, wo man auf andere zeigen kann, das geht uns direkt hier ins Herz. Wir sind alle wie solche reichen Kornbauern und überlegen, wie wir uns absichern für die Zukunft, für ein paar gute Jahre. Wo ist das Problem? Jesus sagt dem Mann aus der Menge, du verpasst dein Leben. Mit dieser Haltung. Du verpasst dein Leben, wenn du dir ständig Sorgen machst, wie es morgen weitergeht. Das brauchst du gar nicht. Dir geht's doch ganz gut. Ja, aber jetzt hast du das Problem mit deinem Bruder da. Geld und Gut sind vergänglich und das Leben ist kurz. Der Prediger Salomo hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Alles ist eitel und ein Haschen mit Wind. Haschen nach Wind. Luxus und Schwelgerei machen nicht glücklich. Man muss sicher nicht leben wie ein Asket. Wer sein Auskommen hat, der soll einfach dankbar sein. Im Hier und Jetzt für das, was ihm geschenkt ist. Das ist die feste Überzeugung vom Prediger Salomo. Wir haben den in der Bibelstunde hier durchgekaut und immer wieder kam das, genieß dein Leben jetzt, sei dankbar dafür, was du hast und denk nicht, dass das Glück in immer mehr liegt. Da liegt es nicht. Vielleicht kommen auch mal schlechte Zeiten, das weiß aber keiner. Also mach dir nicht so viel Sorgen darum. Bestelle lieber dein Haus und lebe so, dass du jederzeit bereit bist, abzutreten. Kümmer dich darum, wem das gehören soll, was du erwirtschaftet hast. Ne, lieber Herr Notar, deine Rede immer wieder, damit deine Kinder sich nicht darüber zu zerstreiten müssen. Und dann überleg dir, was du tun würdest, wenn du wüsstest, du hast nicht mehr lange zu leben. Einfach mal als Gedankenspiel. Überleg dir mal, was würdest du tun, wenn du noch einen Monat hättest? Worauf würde es dann ankommen? Wären dann Wellnesshotels, Gourmet-Restaurants und lustige Partys immer noch dein Hauptanliegen? Oder würde es dir nicht vielmehr auch dann um die Menschen gehen, mit denen du gelebt hast, die dir etwas bedeuten, wo vielleicht Dinge zu klären sind? Würdest du nicht versuchen, sie zu besuchen oder sie per Telefon oder schriftlich oder irgendwie zu erreichen, um ihnen 3 kleine Sätze zu sagen? Manchem alle 3, manchem nur einen davon. Nämlich diese Sätze, ich bitte dich um Entschuldigung, ich liebe dich oder ich vergebe dir. Ich bitte dich um Entschuldigung, ich liebe dich, ich vergebe dir. Das sind die wesentlichen Dinge im Leben. Mehr ist nicht wichtig im Angesicht der Vergänglichkeit aller Dinge. Und mit diesen 3 Sätzen endet im Prinzip jede Trauerfeier, die wir für Menschen feiern. Mit einem Gebet, wo wir genau das tun. Vor Gott reich sein, das ist das eigentliche Thema hinter der Bitte des Mannes aus der Menge. Das wollen wir doch alle. Wir wollen reich sein. Und wir denken, der Reichtum, der innere Reichtum, das Gefühl, reich zu sein, kommt aus den immer mehr Dingen. Aber Jesus sagt, nein, daraus kommt er gerade nicht, sondern das hält uns in unserer Bedürftigkeit. Dann rennen wir immer weiter den Dingen hinterher. Wer vor Gott reich sein will, muss nicht immer größere Scheunen bauen. Vor Gott reich ist der Mensch, der Schätze im Himmel hat. Das ist eine Metapher. Das müssen wir entschlüsseln. Was bedeutet denn das? Im Himmel, das ist das, da wo Gott und wir in Ewigkeit zusammen zu Hause sind, kann man sagen. Da, wo wir herkommen und da, wo wir hingehen. Und dorthin können wir nur das mitnehmen, was wir aus uns selber gemacht haben. Ein Mensch wie der reiche Kornbauer, der nur in der ersten Person Singular denkt, ich, meiner, mir, mich, der wird da sehr einsam sein. Besser, wir sind zu Menschen geworden, die gelernt haben zu lieben, die den Plural kennen, die Menschen lieben, andere Menschen und die Gott lieben, der die Liebe ist. Und das Leben, das keinen Besitz und keinen Überfluss braucht, um sich zu spüren als Leben. Heute feiern wir Erntedank. Und das ist so ein Punkt, wo man innehalten kann und gucken, was habe ich denn Gutes empfangen seit dem letzten Erntedankfest? Wie war denn mein Sommer? Haben unsere Urlaubserlebnisse uns zu liebevolleren Menschen gemacht? Sind uns Beziehungen wichtiger geworden im letzten Jahr? Welchen Platz hat Gott in unserer Scheune? Man kann ja auch religiöse Erfahrungen und Erkenntnisse anhäufen und in eine Scheune packen und dabei am Leben vorbeileben. Im Grunde sind wir schon lange reich bei Gott. Wir sind seine Erben, so heißt es an vielen Stellen im Neuen Testament. Er hat uns alle reich bedacht. Er hat uns in Jesus Christus den Weg zum Leben gezeigt. Unsere Trennung von Gott ist aufgehoben. Unsere Schuld ist vergeben. Sein Geist ist uns gegeben. Der gießt Gottes Liebe in unser Herz hinein und führt uns in alle Wahrheit. Vom Jesus der Evangelien lernen wir, es sind die Menschen, die wichtig sind. In der Zuwendung zu denen, die verwundet am Wegesrand liegen, erfüllt sich unsere Bestimmung. Mitmenschlichkeit, Bescheidenheit und Dankbarkeit, das sind Werte, die Jesus mit seinem Leben verkörpert. Danach müssen wir streben, wenn wir reich sein wollen bei Gott. Die materiellen Güter müssen wir deswegen nicht verachten, auf gar keinen Fall. Sie sind die Grundlage unserer körperlichen Existenz. Es ist gut, dass wir sie haben und dass wir uns bewusst machen, dass Gott sie uns schenkt und dass wir ihm dafür danken, dass wir reich gesegnet sind. Auch wenn das seit Jahrzehnten der Normalzustand für uns ist. Das kann ganz schnell anders werden. In der Ukraine wurden in diesem Jahr Kornspeicher beschossen und wertvolle Ernteerträge vernichtet. Viele Bauern können ihre Felder dort nicht bestellen, weil sie vermint sind. Frachtschiffe, die Getreide nach Afrika bringen sollen, werden behindert und bedroht. Das hat Auswirkungen auf Millionen Menschen, die von Preisexplosionen und sogar von Hunger bedroht sind. Bei aller Dankbarkeit für unseren Wohlstand, den wir heute feiern, sollten wir nicht den Fehler des reichen Kornbauern machen und weiter nur in der ersten Person Singular denken oder danken, wie gut, dass es mir gut geht. Auch der Plural ist nicht immer genug, wenn er sich nur auf uns hier in den reichen Industrienationen beschränkt. Wir müssen zu einem universalen Plural kommen, zu einem Wir alle, nicht nur wir hier. Erst dann werden wir die vielen Verwundeten am Wegesrand unserer Wohlstandsblase als unsere Aufgabe wahrnehmen. Am Erntedanksonntag sammeln wir traditionell eine Kollekte, die wir weitergeben. Das tun wir auch in diesem Jahr. Und die Ukraine ist in diesem Jahr ein Thema. Und die Abgehängten in unseren eigenen Reihen in unserem Land ein anderes Thema. Caroline wird gleich mehr dazu sagen. Man kann es auch im Gemeindebrief nachlesen. Lasst uns doch den Segen, der uns zugeflossen ist in Form von Geld, mit diesen Menschen teilen. Sie brauchen gerade Unterstützung, Irgendwann sind wir es vielleicht, die Unterstützung brauchen. Wenn wir uns heute darin üben, Liebe zu geben, dann sind wir reich bei Gott und haben einen ewigen Schatz. Und reich bei Gott sind wir außerdem, wenn wir das Leben teilen mit anderen. Das können wir gleich, indem wir noch ein bisschen hier bleiben, miteinander essen und trinken. Wir haben ein Essen hier, ein Mitmachbuffet heute. Und unser Herz öffnen für andere Menschen. Reich bei Gott sind wir, wenn wir unser Herz nicht an Vergängliches hängen und wenn wir unsere Sicherheit bei Gott suchen, anstatt allein beim Geld. Amen.